Herzlich willkommen bei Kaffee Plus. Mein Gast heute ist Dr. Wolf-Dieter Stoll. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, Wolf-Dieter Stoll ist gebürtiger Sachse, kommt aus Krimmitschau ursprünglich, ist dann so mit 11 nach Amerika gegangen mit seinen Eltern.
Ja, erstmal über die Zonengrenze. Und da war ich in Oldenburg. Und das war wie damals eine ganz andere Welt. Ende 47 sind wir da schwarz über die Grenze gemacht. Erstmal den ganzen Tag in so einen Waggon verbracht. Großvater hatte bezahlt jemand, der Schlupflöcher fand. Und dann ein kleines Loch in Stacheldraht. Und dann sind wir nüber gemacht. Und dann waren wir in Oldenburg. Und das war also eine ganz andere Welt. Und da haben wir Verwandte. Und da sagte der Onkel, sag mal Onkel. Und da habe ich gesagt, Onkel.
Und da, ist noch
und da haben sie alle gelacht. Ne? Und ja, und dann habe ich mir Mühe gegeben, eben anders zu reden.
Ja, also ein bisschen Sächsisch kommt noch durch.
Ja, das ist eben, wenn ich hier bin, das dauert da ein, zwei Wochen und da bin ich wieder voll drin.
Voll,
sehr und dann schön. Anderswo im Allgäu, da gibt man sich Mühe, so richtig gut, was man dort Schriftdeutsch nennt, zu reden, ja.
Ja, ich wollte so eine kleine Zusammenfassung am Anfang bringen. Also wir haben uns auch auf das Du geeinigt. Du bist mit 11 mit deinen Eltern nach Amerika gegangen, hast dann Botanik studiert, Völkerkunde, hast an den Universitäten als Dozent gearbeitet, dein Wissen weitergegeben, hast zwischenzeitlich auch mit Medizinmännern zusammen gelebt, gearbeitet, dir die Welt der Pflanzen zeigen lassen, erklären
das
lassen.
Das hat mich aber immer interessiert, die Pflanzen. Also schon als kleiner Junge da, wo wir wohnten, ich war immer draußen, also wenn das Wetter richtig war. Und auch in Amerika, als wir dahin kamen, die neue Pflanzenwelt und die Tierwelt dort, die haben mich fasziniert. Und da bin ich schon, anstatt Baseball spielen oder hier mit den anderen mitzumachen, bin ich dann immer in den Wald gegangen. Ich war beim Baseballspiel, habe ich schon noch nie gemacht. Daneben gehauen ein paar Mal, da habe ich gedacht, ne, das macht keinen Spaß. Bin ich über einen Zaun geklettert und da hörte ich, hey, bist verrückt, crazy crowd, da sind Klapperschlangen und da ist Giftefeu. Und da habe ich dann eine Welt entdeckt, so meine Welt entdeckt dort, ja. Und deswegen, und dann habe ich immer die Lehrer gefragt, wie heißt die Pflanze? Die wussten das nicht. Das war für die nicht interessant.
Hier ist es ja doch schon so, dass viele Menschen gerne wandern gehen, gerne in den Wald gehen. Wie war das in Amerika, da er gar nicht Wald ist?
Gar nicht, wir haben hier so die romantische Tradition, also Schiller und Goethe gehen wandeln in den Wald und bewundern die Natur und das fehlt dort ganz. Denn die Einwanderer, also der Großteil der Einwanderer, das sind also Europäer, die fanden dort nicht nur eine bedrohliche Natur vor, mit Tieren zum Beispiel, die sie gar nicht kannten, Schnappschildkröten, wenn man da im Wasser wartet, die können einen die Zehen abbeißen, eine ganze Menge verschiedene Giftschlangen, die es da nicht gibt. Und dann die Ureinwohner, die Indianer, das waren ja über 200, 300 Jahre war das ein Kampf hin und her. Und die haben miteinander zum Beispiel kommuniziert, die Indianer, durch Vogelstimmen. Aber die Vögel sind dort anders und da wusste man nicht, sind das Indianer, die einen umbringen wollen, oder sind das echte Vögel? Und da hat man wirklich eine Mauer gegen die Natur. Und da geht man höchstens im Herbst hinein, bewaffnet und schießt Tiere. Going hunting. Und das darf jeder, gab es keinen Jagdschein und dergleichen. Und ich war da immer im Wald und ich habe die Jäger, die haben mich verrückt gemacht im Herbst. Also es waren wie Feinde. Ich kam mir vor wie so ein Indianer und ich guckte mal hinter einem Stein hervor und da zielte einer gerade und dann schimpfte der, you goddamn, und ich dachte, du bist ein Hase. Ja, und also es ist ein anderes Verhältnis zur Natur. Und da gibt es natürlich so Gelehrte, Intellektuelle, die sind da fasziniert von der Natur, aber dieses was man hier hatte, das Zuhause fühlen, in der Natur, dieses, ja, die Gottesnähe da, und die ganzen Waldlieder, die man einst hatte. Hm. Und dann so schwülstige wie der Herrgott geht durch den Wald und solche Sachen.
Ich kenne immer das hier, der Wald und die Bäume und der Wald und die Bäume und der Wald. Und
das ist ja, das auch schön. Ja, ja. Und das gab es auch in der DDR. Das, ja. Unsere Heimat sind nicht nur die Dörfer und Städte,
ja.
Unsere Heimat sind auch die Wälder und die Felder und so weiter, mhm. Ja. Kennst du noch?
Ja, natürlich.
Ja, ja.
Klar, das haben wir letztens erst mit Uwe Steimle gesungen. Der macht das ja immer in seinem Programm.
Das ist ein schönes Lied.
Sein großes Thema. Aber die Angst vom Wald gibt es ja hier auch. Es gibt ja die, die dann sagen, ich kann nicht in den Wald gehen, da gibt es ja Zecken und da gibt es ja den Fuchsbandwurm und Wildschweine.
Das hat man ja früher nicht gehabt. Und das ist eine übertriebene Angst. Umso weiter man von der Natur sich entfernt, umso mehr hat man Angst davor. Und mit dem Fuchsbandwurm, das ist eine theoretische Möglichkeit, aber Fuchsbandwurm ist so selten, ich habe Robert-Koch-Institut, ich glaube in ganz Europa 200 Fälle, also wenn man da 700 Millionen Einwohner hat, das ist verschwindend wenig. Und die Fuchsbandwurm kriegen, das sind die Taxidermisten, also die Tiere ausnehmen, meistens Jäger, die Füchse ausnehmen, präparieren, die kriegen das. Das ist eine künstliche Angst. Es wurde nie einmal wissenschaftlich belegt, dass ein Fuchs auf ein Wildbäre gehustet hat oder was und dass da eine Übertragung war. Also das ist... Es ist so, die Angst sucht sich dann Erklärungen, warum man ängstlich sein soll. Mhm. Mit den Zecken ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber nicht jede Zecke hat Borreliosen. Und oft werden die Borrelien auch schon abgewehrt. Und dann dauert es mindestens 12 Stunden, bis die Übertragung stattfindet. Also die Zecke muss so lange saugen. Und dann merken die Borrelien, falls die Zecke Borrelien hat, das sind so Schraubenbakterien, die merken dann, da kommt Blut, ein möglicher neuer Wirt. Hm. Und dann analysieren die Zecken, die Borrelien, was für ein Blut ist es und stellen dann sich darauf ein. Die stellen dann ihre Hülle ein, also ihre Haut sozusagen, damit das Immunsystem sich weniger leicht erkennen kann. Und wenn die Zecke nun an einem Pferd saugt, dann arbeiten sie dran und das dauert dann 12 Stunden, bis sie dann übertragen werden auf das Pferd. Oder auf den Menschen oder auf den Hund. Und wenn man da im Wald geht und merkt eine Zecke und
Die frisst sich ja nicht gleich. Man sagt ja, die sticht, ne? Zecke sticht und nicht beißt. Aber ich sag trotzdem immer, sie beißt sich fest, aber auch erst nach 4 Stunden. Ich habe mal gehört, die sucht sich erstmal den
suchen,
Platz ewig.
Die suchen. Ich kenne da so verrückte Homöopathen, die sagen, das ist eigentlich, die suchen eine Akupunkturstelle und die helfen uns im Grunde genommen. Also das ist mir ein bisschen zu weit. Aber die suchen erstmal und dann dauert es sehr lange, die Umstellung der Spirochäten auf den Wirt, und wenn man die innerhalb von 12 Stunden absucht und viele drehen die ja raus, es kommt auf die politische Gesinnung an, also man kann
links
sie links
oder rechts
drehen, eigentlich braucht man es gar nicht, weil man kann sie raushebeln, und man muss mal aufpassen, dass man sie nicht drückt, dass man sich nicht selber eine Injektion gibt. Die kann man dann einfach da gibt es so Zeckenhebel.
Ja, aber die kann man doch rausdrehen, wenn die ein bisschen größer ist.
Es ist nichts. Und die Zecken waren auch früher nie ein Problem. In Amerika gab es die ja natürlich auch. Als Kinder hatten wir immer wieder mal Zecken und die haben wir dann einfach rausgerupft oder rausgedreht. Die Sadisten haben dann Streichholz genommen, den noch ein bisschen Hölle heiß gemacht oder einen Fingernagellack und haben die lackiert. Aber Borreliose, die kam ja erst richtig zum Vorschein in den 80er Jahren. Und wurde das erste Mal entdeckt in Lyme, Connecticut. Da hat eine Mutter gesehen, dass Jugendliche so arthritische Beschwerden hatten, und zwar im Winter. Und sie sagten, es kann doch nicht sein, sie sind Jugendliche und im Sommer haben sie diese Beschwerden. Und dann hat ein amerikanischer Schweizer, also Schweiz-Amerikaner, der Willy Burgdorfer, das untersucht und hat gesehen, auf einmal haben diese Zecken diese Spirochete drin. Und deswegen werden die Spirocheten nach ihm benannt. Das ist dann die Borrelia burgdorferii.
Und du hattest ja selber auch mal Borreliose und hast du das selber, also kann man sagen, geheilt?
Ja. Es ist erstmal, das ist eine die Zeckenerkrankung. Ich habe das alles richtig erforscht, weil ich selber litt. Ich konnte kaum Treppen hochgehen und es war immer wie eine Grippe haben. Mhm. Also mir ging es schlecht, gell? Und und ich hatte eine schlechte Reaktion auf Antibiotika gehabt, so eine Superinfektion mal, in der ich lange herum gedoktert hatte. Und da war ich ein bisschen zögerlich, gleich Antibiotika zu nehmen. Hm. Und da sagt ein befreundeter Arzt, du musst sofort und massiv. Und ich dachte, soll ich nicht? Habe ich Schiss? Wenn du wartest, dann kann es Neuroborreliose werden. Dann hast du nicht nur Probleme, physische Probleme, da wirst du auch noch ein bisschen irre. Hm. Und ich habe dann die ethnomedizinische Literatur durchforstet. Und diese Spirochete ist fast identisch mit der Syphilis-Spirochete. Mhm. Also auch ein so ein schraubenförmiges. Und die Syphilis, die kam aus Nordamerika. Und die war ja ganz, ganz schlimm. Also schon der Steuermann von Columbus hatte die. Und da gab es eine richtige Epidemie. Und die Leute verfaulten fast am lebenden Körper. Der hat sich dann im Laufe der Zeit abgemildert. Aber dann war die Frage, wie kann man das heilen? Und die hiesigen Kräuter, mit denen konnte man nicht heilen, haben alle die Gelehrten und Wissenschaftler haben dann Venuskräuter, weil das ja eine sexuell übertragene Krankheit ist. Venuskräuter, das heißt, um die Venus zu beruhigen, abzumildern, und das hat nicht geholfen. Dann Marskräuter, um diese
männliche Energie weg.
Ja, männliche Energie, um diese böse Venus hier hat alles nicht funktioniert. Und dann hat man gedacht, nach dem Prinzip ubi malum ibi remedium, wo die Krankheit herkommt, da ist die Heilung. Mhm. Und da hat man dann in der neuen Welt gesucht und ist fündig geworden. Die Indianer im karibischen Raum konnten die Syphilis heilen. Mhm. Und zwar innerhalb von 6 Wochen mit intensiven Schwitzhütten. Mhm. Also, dass er richtig schwitzt, also
entgiften,
kaum erträglich, entgiften und Bakterien und Viren, die vermehren sich nicht, wenn die Hitze ist. Deswegen haben wir Fieber, es ist ja ein künstliches Fieber. Und dann eine Pflanze, ein Phytotherapeutikum, das war meistens dann der Pockenholzbaum, Guaiacum. Das ist der Nationalbaum von Jamaika übrigens. Mhm. Und da wurde dann aus dem Harz des Baumes ein Absud gekocht die Kranken waren kuriert. Und das war, das bestätigt der Leibarzt des Kaisers, ich glaube Kaiser Karl, ich weiß nicht welcher das war, der Leibarzt des Kaisers, Nikolaus Poll hieß der. Und er spricht von 3000 Syphilitikern, die wohlhabend waren, die sich die Reise leisten konnten. Hm. Und die kamen dann geheilt zurück. Das fand ich interessant. Hm. Aber Pockenholzbaum wächst hier nicht. Ich
dachte, aber das war jetzt Syphilis und Zecken, also Borreliose?
Und mikroskopisch sehen sie identisch aus. Hm. Und auch serologisch kaum zu unterscheiden. Man muss auch einige andere Tests machen. Und dann weiß man, es ist Borreliose und nicht die Syphilis. Und da kam mir die Idee, man kann das ja behandeln wie die Syphilis, Schwitzbäder und eine reinigende Sache. Und da hat mir ein amerikanischer Naturarzt, der sich in chinesischer Medizin auskennt, hat mich hingewiesen auf die Karde, die wächst ja hier. Mhm. Und dann habe ich das erforscht. Karde war immer ein Blutreiniger, gehört zu den Skabiosen-Gewächsen. Und das Wort Skabies heißt Krätze. Also für, es treibt die Gifte heraus und damit hat man so krätzeartige Krankheiten geheilt. Und da habe ich das dann probiert und durchgezogen. Und ja, das ist jetzt über 15 Jahre oder 16 Jahre her. Mhm. Ja, und habe ich viel gelernt. Also ich hätte ja hier gleich Antibiotika nehmen sollen oder können. Das hätte mit Tetracycline oder dergleichen, das hätte wahrscheinlich geholfen, aber nicht unbedingt, denn es gibt sehr viele Fälle, da wird Antibiotika gegeben, noch und nöcher, und die Leute werden nicht, kriegen das nicht los. Mhm. Weil diese Spirochäten oder die Bakterien überhaupt, wir denken, ja, das sind kleine hirnlose Zellen, nee, es ist, wie die Homöopathen sagen, es ist wie, auch wir bestehen aus Zellen und haben ein Wesen, das man kann sich nennen, ja, das bin ich. Mhm. Und mit den Bakterien, nach den Homöopathen, die sind ein Miasma. Die Zellen sind nicht zusammengeklebt in einer Form, sondern sind frei. Aber es gibt so etwas wie einen Geist der Syphilis oder einen Geist der Tuberkulose oder was, der dann seine Zellen überall hat. Da kommt man aber dann ins Metaphysische. Mhm. Aber warum nicht? Ich meine, es gibt andere Erklärungen, ohne dass man wissenschaftliche Gesetze verletzt. Und die Homöopathen, die nennen das ein Miasma. Miasma sowieso wie ein Dunst. Und wenn ein Boden dafür da ist, dann wird der Boden damit befallen. Ja, so habe ich dann damit gearbeitet. Und mir ging es dann wieder gut und das habe ich im Internet veröffentlicht, so ein paar Seiten, und dann kriegte ich Unmenge Briefe und so, und da war ich die ganze Zeit da, und dann habe ich gedacht, nee, das geht nicht weiter, und habe dann ein Buch darüber geschrieben.
Mhm. So. Ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen das aktuelle Buch gelesen, Wir sind Geschöpfe des Waldes. Ja, für alle, die den Wald lieben.
Ja.
Und da sind ganz interessante Sachen drin, wie zum Beispiel, dass der Wald, also dass die Bäume alle miteinander verbunden sind, miteinander kommunizieren, über Düfte zum Beispiel. Mhm. Also finde ich schon sehr, sehr spannend. Also diese Verbundenheit von uns Menschen zum Wald.
Das ist so wie so eine Art Lebensfeld, der Wald. Und ich sehe das, wenn Bäume gefällt werden, die Nachbarbäume werden krank, weil das Feld wird gestört oft. Da kommen dann die Borkenkäfer und die Bäume haben Angst und die Käfer sagen, keine Sorge, wir erlösen euch und schaffen dann den Raum, dass sich der Wald wieder erneuert im Grunde genommen. Aber die Sache ist, wir sind, deswegen heißt es so, wir sind Geschöpfe des Waldes, weil wir schon in unserer Entwicklung, in unserer Evolution sind wir, alles was wir können und machen, und auch unsere seelische Einstellung und so, ist nicht erklärbar ohne den Wald als, ich will mal...
Als Tankstelle würde ich sie bezeichnen.
No, nicht nur als Tankstelle, sondern rein physisch. Sagen wir mal, als die Dinosaurier ausstarben, da waren die Nischen dann unbesetzt, und unsere unmittelbaren evolutionären Vorfahren, die lebten in den oberen Etagen der damals üppigen tropischen Wälder. Und und wenn man da oben lebt, dann braucht man nicht diese große Nase, um zu schnüffeln. Oder weil, wenn man da hängt, da kann man nicht hier rumschnüffeln. Und deswegen ist unser Riechen reduziert. Aber dafür viel wichtiger die Augen. Und da haben wir, und die Augen, das ist nicht wie bei vielen grasfressenden Tieren, wo die Augen an der Seite sind, die wurden immer mehr, die gingen immer mehr in die Mitte, so ein bisschen wie die Raubtiere, aber das ist, und dann die Kombination, das Greifen, Also das haben wir noch von den Lurchen, die fünf Finger, das Greifen und das Klettern. Wenn man daneben griff, dann schied man aus dem Evolutionsstrom aus. Mhm. Und so haben wir uns dann entwickelt mit Sehen und in dem Grünen des Waldes. Wenn da was gelb war, dann haben diese Primaten dann gehalten, na, könnte Obst sein. Und wenn es rot war, oh, reife Frucht.
Aber rot ist doch oft auch giftig, oder?
Rot ist auch giftig, aber rot ist, hier haben wir ja eine schöne rote Sache. Aber das zieht an und hält uns an. Das liegt auch in der modernen Welt dem Verkehrsverhalten zugrunde. Grüne Welle geht's durch und dann gelb, noch schnell mal Gas geben oder anhalten. Und bei Rot hält man. Mhm. Und das ist damals schon veranlagt worden. Und auch, dass wir ein Schlüsselbein, Schlüsselbein, der Knochen.
Ja, vorne, ja.
Ja, da können wir die Hände so hochhalten oder wir können die Hände auf dem Rücken verschränken oder wir können kraulen beim Schwimmen oder so schwimmen. Mhm. Das kann kaum ein anderes Tier. Das ist eine Adaption an das Klettern, an das Hinreichen, also festhalten, Obst reichen, das Essen im Sitzen, das alles das ist die Prägung einer Waldumwelt gewesen. Und das haben andere nicht, auch unsere Kinder, die Kleinen, die heben wir hoch an den Händen und juhu, die freuen sich. Man macht das mit einem Ersatzkind, einer Katze oder einem Hund, das ist ja...
Stimmt.
Ja, und ich meine, das sind nur so Kleinigkeiten, auch dass wir keine Duftmarken hinterlassen wie andere Tiere. Weil das oben in den Bäumen, das geht nicht, da wurde das Sehen viel wichtiger. Mhm. Und auch das von Angesicht zu Angesicht sehen, also das hat uns da voll geprägt.
Was ich interessant war, auch so ein Satz im Buch, dass die Bäume und die Pflanzen auf Blicke reagieren. Also die kriegen mit, wenn ich sie anschaue. Und mir geht es ja tatsächlich so beim Wandern, ich sehe eben einen besonders schönen Baum, dann sage ich dem auch, dass er toll aussieht.
Ja, also die Naturweisen, die Schamanen und die Medizinleute, die ich bei den Indianern kannte, das war für die selbstverständlich. Aber das ist, die wissenschaftliche Methode war noch nicht so weit. Die dachte, das ist absoluter Aberglaube. So. Und das ist also, dass die alten Omas, die ja hier mit ihren Kräutern reden, ist ja vollkommen gesponnen. Die haben ja keine Hirne, keine Nervensysteme. Also wie sollen die da überhaupt irgendwas verstehen? Aber inzwischen ist die botanische Wissenschaft so viel weiter fortgeschritten und da gibt es einige Avantgarde-Botaniker. Da hat die Floriane Köchlin, heißt sie, die hat da drüber geschrieben, die ist aus Basel. Er hat da zusammengetragen, was die neuesten Forschungen sind. Zum Beispiel, die Pflanzen sind erstmal hochsensibel. Das Pflanzengrün ist ja lichtempfänglich. Mhm. Und die können das gesamte Spektrum des Lichtes, das wir wahrnehmen, auch wahrnehmen. Sie sind sozusagen sehend, aber was sie sehen, verwandeln sie nicht in innere Bilder oder Gedanken, wie wir das tun würden, weil die kein Inneres in dem Sinn haben, sondern in Wachstumsgästen. Und das ist ja ganz klar, wenn eine Pflanze dann in der direkten Sonne ist, dann wächst sie anders, als wenn sie im Schatten ist. Ja, Schatten und Pflanzen kann man ja sehen. Und ganz sensibel und dann reden die Pflanzen, man sagt, sie palavern miteinander durch die Duftstoffe, die Terpene und Terpenoiden. Und da gibt es so um die 10.000 Vokabeln und die werden ausgedünstet und wir kriegen das nicht mit, weil wir kriegen ganz wenig mit. Mal riecht eine Blume, riecht gut oder so.
Oder jetzt im Herbst Erde,
ja,
schwitzig oder so.
Ja, genau, aber ich meine schon, wenn man wenn man Hunde hat, ja, wie viel mehr die riechen. Ich glaube, es ist ein Faktor von 1 zu 100.000 oder ich habe es nicht im Kopf, 100 oder fast eine Million. Die leben in einer Duftwelt und die Pflanzen kommunizieren eben mit diesen Düften. Und ständig. Und wenn wir das, die Düfte umwandeln könnten in Geräusche, dann wäre das wie ein Rummelplatz, der
das
Wald. Ist,
das gibt es ja. Also ich habe Freunde, die haben irgendwie die Pflanzen mal angeschlossen an so ein Gerät, was es gibt.
Ja.
Ein Ende an die Wurzel, eins an die, ans Blatt. Und die Pflanze haben tatsächlich Töne von sich gegeben.
Ja,
und,
ja.
und haben reagiert. Also und ja, witziger, aha, ja. Ja, witzigerweise haben sie diese Pflanzen mit in ein vegetarisches Restaurant genommen. Die Pflanzen haben die ganze Zeit kommuniziert, Töne gegeben.
Ja.
Bis der Kellner kam mit dem Salat und die anfingen zu essen.
Ach.
Dann waren sie ruhig. Das fand ich sehr witzig.
Das
und am
Tatsache.
Kommunikativsten
ja.
soll die
ja.
Petersilie sein. Also es ja. so, gibt so Messungen,
ja,
die man
ja.
machen kann.
Ja, ja.
Und schließt dann dieses Gerät
ja,
an
ja.
so einen Synthesizer
ja, ja.
an
ja, ja.
und dann
ja, ja,
erzeugen
ja.
die Töne.
Gibt's ja, ja. wohl. Also wir mit den Maschinen erzeugen Töne.
Und es gibt auch Orchester, genau. die sogar mit Pflanzen spielen sollen.
Das kann sein, aber da muss man vorsichtig sein. Da gibt es ja so Untersuchungen, wo man Pflanzen anschneidet und man hat die alle mit Elektroden also angeschlossen. Und dann hat man das in Töne übersetzt und zwar in Schreie. Und da haben viele Esoteriker geglaubt, oh, die armen Pflanzen, die schreien ja. Nee, sie reagieren auf das, was passiert. Und es ist nicht angebracht, das in Schreie zu übersetzen. Man könnte das ja genauso gut in Lachen übersetzen oder so. Also es ist nicht, dass die Pflanzen schreien. Die Pflanzen produzieren, sie erzeugen also Unmengen von Biomaterie, kann man sagen. Sie wachsen ständig. Sie sind da für die Tiere zum Fressen. Sie geben sich. Deswegen heißt es in den alten Veden, die ältesten Schriften, indoeuropäischen Schriften, die sind auch noch älter als die Bibel sogar, da heißt es, Pflanzen sind Mütter. Sie sind die Mütter der Wesen und sie geben, genau wie eine Mutter ihren Säugling Milch gibt. Und sie freuen sich, geben zu können. Das ist, das wäre unsere Projektion zu sagen, dass wenn man die Pflanze isst, das tut denen weh. Oder Kühe werden ja, oder Schafe werden ja Massenmörder. Oh, Mord, Mord. Mhm. Es ist nicht so. Die Pflanzen freuen sich, dass sie etwas geben können. Nur muss man. Und oft ist es so, also das wurde studiert für Gemüsepflanzen, viele Pflanzen, die nehmen es hin, dass man an ihnen frisst und die Insekten, die Raupen und auch die Vögel und so, das sind wie nach außen verlagerte Drüsen, das sind wie, die haben ja keine inneren Organe. Aber die Ausscheidungen der Raupen tut den Pflanzen gut. Nur wenn die Raupen zu viel fressen, das ist so zwischen, wenn sie zwischen 18% und 20% der Biomasse wegfressen, dann
geht die Pflanze ein oder so?
Nee, dann reagiert die Pflanze, indem sie nicht mehr schmackhaft ist. Das wurde ja studiert bei den Akazien in Afrika, wo die Antilopen kommen. Wenn die ein bisschen knabbern, ist gut. Aber wenn nicht, dann fängt die Akazie an, so Gerbstoffe zu erzeugen, was dann die Pflanze, das Tier, die Verdauung im Tier lahmlegt. Und so ist das ein paar, auch bei mir im Garten, ein paar Kohlweißlinge. Also schöne Tiere, ich mag die. Wenn man Monokultur hat und der Boden ist sowieso schlimm, dann kann ein Kohlweißling das ganze Feld wegfressen. Aber wenn Mischkultur und ich habe dann auch breite Streifen von Wildpflanzen und Brennnesseln, da sind immer Käfer und dann gibt es die Vögel und die halten das in Balance. Die Natur ist ein ganz fein gestimmtes System. Es ist kein Mechanismus, es ist ein biologisches System mit Rückkopplung und so weiter.
Du beweist ja seit über 30 Jahren auf deinem Hof im Allgäu, dass man auch als Selbstversorger leben kann mit dieser vielseitigen Pflanzenkultur. Unsere Landwirtschaft wird ja jetzt oft verseucht mit Pestiziden.
Ja, ja.
Welchen Rat würdest du jetzt den Politikern geben, die das zulassen, dass es auch ohne geht?
Naja, es ist zum Teil sind das auch die Chemiekonzerne und Großkonzerne, wie eben Monsanto und so weiter, die dann die Macht haben, politischen Druck auszuüben, dass Politiker dann eine gewisse Gesetzgebung in Gang tun. Aber im Grunde genommen, das sagt auch Felix von Löwenstein, ich glaube, der ist so der Chef der Bio-Bauern und der ist sehr erfolgreich. Im Grunde genommen könnte man auch eine funktionierende biologische Landwirtschaft haben. Mhm. Und das weiß ich auch, weil ich lange in der biodynamischen Bewegung, also das ist eine biodynamische Bauern, Demeter, Gärtner, war 5 Jahre lang, vor vielen Jahren, war ich Demeter, da bin ich ausgestiegen aus dem akademischen Betrieb, bin dahin zu dieser kleinen Gemeinschaft, 150 Leute da, die geistig Behinderte aufnahmen und dachte, ja, das ist eine gute Feldforschung für eine kleine Gemeinschaft, da gehe ich hin, als Gärtner getarnt und auf einmal war das viel interessanter, als was ich da an der Uni machte und bin im Grunde genommen letztendlich 5 Jahre war ich da, habe dann Biogärtnern gelernt und habe gesehen, das funktioniert. Was man aber braucht, ist die menschliche Energie. Es ist arbeitsintensiver. Da hätte man keine Arbeitslosen mehr und so.
Aber es ist vielleicht doch teurer, oder? Und das schreckt
viele ab. Nee, ist nicht teurer. Das war eine meiner Aufgaben, das waren 2 Hektar Garten, angeschlossen waren 30 Hektar Hof mit Kühen, dass wir Mist hatten und auch Schweinemist, Schweine ganz Glückliche, die am Morgen haben die einen gegrüßt. Wir hatten da einen Priester, der sagte, Schweine sind unreine Tiere, die müssen vom Hof verschwinden. Der Gärtner sagte, aber wir brauchen das. Schweinemist ist so kalihaltig, gut kompostiert, ist gut für Porree, Lauch und für Wurzelgemüse. So. Ja, und auf jeden Fall habe ich dann Rudolf Steiner Zitat gefunden, wo er sagt, ach, die Schweine, die sind ja so himmlische Tiere, bis auf ihr Nervensystem, versteht sich so typisch Steiner. Ja, und meine Aufgabe war, jede Woche zum Migros, das ist so ungefähr wie Lidl oder Aldi, zu gehen, wo die meisten Schweizer einkaufen, um zu sehen, was die Preise für diese Gemüse dort sind. Und dann haben wir unsere Preise angebaut, war nicht teurer. War nicht teuer. Also man kann mit gutem Wissen, natürlich man kann hier als so Hippie-Idealist, oh ja, wir ziehen aufs Land und leben da organisch, Mann, und oh yeah, man. Da geht das nicht so einfach. Es ist auch überhaupt Bauerntum oder Landwirtschaft und Gärtnern, das ist ein hochentwickeltes, tradiertes Wissen und das fehlt den modernen Idealisten leider viel zu oft. Und was ich so Politikern raten würde, die also wirklich ehrlich sind, die sollten mal zu den funktionierenden biodynamischen Betrieben gehen oder anderen wie bei Felix von Löwenstein. Und da sehen sie, dass das funktioniert. Es funktioniert besser. Also wie bei mir, ich verwende nie Gifte. Und immer Tiere, die helfen, wo es ein bisschen zu eng ist, mit den Schnecken, das ist ja auch schon diese Wegschnecken, die rotbraune, ich weiß, wo die kamen, das war in den 70er Jahren, erreichten sie Deutschland, die kamen aus Spanien. Und in Spanien ist der begrenzende Faktor die Trockenheit. Und da können sie sich nicht so ausbreiten. Und dann mit Gemüsetransporten kamen sie über die Pyrenäen. Und dann hatten sie das Paradies gefunden. Alles grün, haben sich vermehrt wie wahnsinnig. Kamen dann Anfang der 70er Jahre in der Schweiz an. Wir waren gerade da, als die ersten kamen. Die haben sich so massiv verbreitet. Unser Gärtner wurde fast wahnsinnig. Die werden sich im Laufe der Zeit einpendeln. Und dann haben wir indische Gänse, Enten gekauft. Und das sind lustige Tiere, wie Cartoon-Tierchen, die sehen so lustig aus. Und die haben die weggeschnabelt. Manchmal ging Salat mit verloren, aber ist gut, haben wir einen kleinen Teich. Und wir waren damals Die waren zwar Vegetarier, aber so ein Entenei kann man auch manchmal in die Bratpfanne gehauen. Ja.
Ich komme nochmal auf den Wald zurück. Es ist ja jetzt so ein Trend, habe ich gesehen, dieses Waldbaden oder Waldfühlen, wo ich am Anfang gedacht habe, was für ein Quatsch. Also wir sind doch immer schon in den Wald gegangen, genau. Und wandern und wenn man ein bisschen achtsam ist, kann man doch von alleine auf die Idee kommen, genau. Mal was anzufassen, mal zu was zu riechen.
Und man merkt, dass es gut tut.
Aber trotzdem ist das jetzt ein Trend. Und
ja, weil die Menschen einfach so weit entfernt sind von der Natur. Ich meine, das war ja früher gang und als ich Kind war. Am Sonntag, da ging es Ausflug in den Wald und da gab es immer mal eine Waldschenke und haben die Kinder rote oder grüne Brause gehabt, das war Himbeer oder Waldmeister. Der dann fälschlicherweise in Verruf kam, wegen Kumarinen. Inzwischen hat man festgestellt, das war auch ein Fehlalarm, eigentlich tut das gar nicht schlecht. Und dann hat Coca-Cola und die großen Konzerne haben dann den Softdrinkmarkt besetzt. Aber man ging in den Wald und ich weiß noch, wir haben Waldlieder gesungen, auch als Kinder, wo man Bäume geklettert sind. Wir haben Waldlieder gesungen und das war ganz natürlich. Aber heutzutage, wir sind so verstädtert und wir sind so eingebunden. Ich meine auch hier, gell, in der Elektronik, aber zum Glück haben wir hier bisschen. Ein bisschen Wald. Und dass wir sind zunehmend entfremdet und wir haben vergessen, wie gut der Wald tut. Und ich glaube auch ein Teil der Amerikanisierung unserer Kultur ist damit verantwortlich, denn wie ich sagte, in Amerika, die haben mehr Distanz zur Natur, die haben nicht diese Offenheit. Und dann Filme, Hollywood-Filme, wie wenn man den weißen Hai gesehen hat von Spielberg, da geht man ins Wasser und da ist immer der Nebengedanke, oh, könnte da, und dann kann man nicht hinein in die totale Ekstase des Schwimmens, sagen wir mal, Hintergedanke, könnte ja ein Hai sein.
Dabei hat ein Hai genauso viel Angst vor uns
wie wir. Ja, dem. Die armen Haie, die sind hier so verteufelt worden, so ein bisschen wie viele andere, wie die Wölfe oder so, ja. Was war die Frage wegen?
Es geht um Waldbaden, beziehungsweise Waldbaden. Wollte ich mal darauf hinaus, dieses Bäume umarmen.
Ja, das sind dann, das haben dann einige Esoteriker gebracht, die Bäume umarmen. Ah, schön, das ist, kann man machen. Das kann man machen, das tut auch der Seele gut und tut ja auch den Bäumen gut, aber alles, was die Menschen wieder zum Wald bringt, bringt sie wieder eigentlich zu ihrem inneren Selbst. Und ja, in den Wald gehen und so, ja, wer macht das schon? Und das Wunderbare mit dem japanischen Shinrin-Yoku, das Waldbaden, ist, dass man das für die modernen Menschen wissenschaftlich belegt. Da misst man, Blutdruck geht runter und Stresshormone werden abgebaut im Wald und der Herzschlag beruhigt sich und das ist dann empirisch, quantitativ, also mit Zahlen belegt und dann glauben es die Menschen. Aber früher ging man immer in den Wald und man hat es einfach gespürt, das tut gut.
Was ich mir ja wünschen würde, dass ich mit diesen Geschöpfen im Wald mal kommunizieren kann. Also bei Ihnen, bei dir habe ich dann den Eindruck, du kannst das. Und es gibt sie wohl auch, die Elfen und Waldgeister und Krafttiere und sowas.
Ja, das hat man in allen, ich bin ja Kulturanthropologe, Ethnologe, in allen Kulturen kennt man diese Wesenheiten und das ist, weil wir in unserem Wissen, also Versuch, die Welt zu erklären, da haben wir das reduziert auf die naturwissenschaftliche Methode, die sehr gut ist, die Materiewelt zu ergründen und erkennen. Also fantastisch. Da kann man erfahren, wie weit die Sonne von der Erde ist und die ganzen alten Mythologien, die Sonne als ein göttliches Wesen oder wie bei den Balten und den alten Germanen, die liebe Frau Sonne, die so ihre Güte ausstrahlt, alles weg. Das ist ein Fusionskraftwerk im All, das da Energien herausschleudert und wir rasen da herum. Und so, das stimmt alles, das ist richtig. Aber Für die Millionen Jahren, für unsere Seele ist die Sonne etwas ganz anderes. Und man hat sie dann immer als ein etwas göttliches, lebensspendendes gesehen. Auf dieser Ebene, der seelischen Ebene, auf der die Schamanen zum Teil, die echten Schamanen, aktiv sind, da kann man mit dem Sonnengeist reden, aber das, wir sind so weit entfernt davon, das zu realisieren. Ich war lange genug bei den Indianern und zum Teil bei den in Indien und Nepal mit den Schamanen und Heilern und so dort. Und das ist einfach eine funktionierende Weltsicht. Man ist geborgen in der Welt. Es tut der Seele dann gut. Wenn man nur in dem wissenschaftlichen Raum bleibt, also in den naturwissenschaftlichen Raum bleibt, da ist die Wirklichkeit reduziert. Deswegen nennt man das reduktionistische Wissenschaft. Zwar, man kann auch den Menschen, der Mensch ist eine Ansammlung von Zellen, hat Rudolf Virchow gesagt, das alles. Oder Dawson heutzutage, der egoistische Gen. Also sind Gene, die sind egoistisch und die bauen dann so das auf. Aber ein Mensch gibt es eigentlich nicht. Es gibt nur egoistische Gene und es gibt die Illusionen, es gibt einen Mensch. Also so in die Richtung. Aber auch die sogenannten Mythologien, wenn sie richtig verstanden werden, sind real und sie sagen sehr viel aus. Die Märchen sind Wirklichkeit. Deswegen ihr Weihnachtslied. Vom Himmel hoch, da komme ich her, ich bringe euch gute neue Mär. Damit hat Martin Luther nicht gesagt, es ist alles nur ein Märchen, könnt ihr vergessen, sondern ein Mär bedeutete eine wahrhafte Botschaft aus metaphysischen Dimensionen. Und diese metaphysischen Dimensionen haben wir größtenteils abgeschafft oder gesagt, das sind die Doofen, die glauben das, oder wenn sie zu sehr glauben, oder wenn sie tatsächlich mit denen reden, dann sind sie ein Fall für die Psychiatrie oder Medikamentierung. Aber diese Dimension gibt es und alle Kulturen wissen darum. Man könnte es auch so erklären, es sind Wesen, die haben keinen physischen Körper, aber sie sind energetisch anwesend und auch als auch seelisch oder sogar als ein Bewusstsein.
Und wie kommunizieren die mit uns? Also wenn ich jetzt meinetwegen, ich gehe im Wald und ich habe ein Problem oder ich habe Sorgen oder um jemanden und möchte jetzt eine Antwort haben von denen.
Da setzt man sich am besten unter einen Baum oder unter einen Baum schlafen. Und es ist nicht der Kopf, weil wir heutzutage völlig Kopfmenschen sind, sondern es ist das ganze Wesen, es ist was Freud oder Jung das Unterbewusste nennt, das ist dann aktiv und dann könnte es in das Bewusstsein steigen. Ja, aber die Kommunikation ist da. Wenn man ein Problem hat, sehr gut in den Wald zu gehen, unter einem Baum zu sitzen oder hochzuklettern, das habe ich früher immer gemacht, oder unter einem Baum auf dem Moos zu schlafen, Schlafsack oder so. Und dann wacht man auf und hat die Antwort. Denn der Kopf ist nicht das Einzige, was wir haben. Der Kopf macht nur bewusst, was so könnte bewusst machen, was so ein unterirdisch im Körper passiert.
Ich habe, interessant war auch der Punkt Gedankenübertragung durch Pflanzen und Bäume und der Tipp, wenn ich in Urlaub fahre und lasse meine ganzen Pflanzen zu Hause, das fand ich cool.
Ja, das ist so. Das ist der Cleve Baxter. Der hat dann in den 60er Jahren, das war ein Experte in New York für Lügendetektoren und das ist ja in den Gerichten dort akzeptabel. Da werden da so mit Elektroden, mit Poly irgendwas angeschlossen und werden Fragen gestellt und dann kann man sehen an der Spannungsverhältnis, ob sie ein bisschen schwitzen oder so, ob er die Wahrheit sagt oder lügt. Und da kann man so ein bisschen, das ist hier in den Gerichten nicht akzeptabel. In Amerika schon. Und da hatte er mal so gegen Mitternacht, da war ein Drachenbaum in seinem Büro in New York, und da hat er angeschlossen und hat gefragt, ob, wenn ich der Pflanze was tue, ein Blatt in kochendes Wasser oder in heißen Kaffee tauche, ob die reagiert. Mhm. Er merkte, die hat reagiert, aber die hat dann nicht unbedingt auf die Tat reagiert, sondern schon auf seinen Gedanken. Oder das, ja, das war fast eine Krise in der Botanik, ob das wirklich ist. Und einige Wissenschaftler, die sehr skeptisch waren, haben das nachgemacht. Und da waren die Resultate nicht so eindeutig. Aber wenn man offen ist, dann kann man schon so etwas merken. Und ich sehe das immer wieder über die Jahrzehnte, sehe ich. Leute, die so ihre Pflanzen lieben, mit den Pflanzen sprechen, die gedeihen viel besser. Das ist so der grüne Daumen. Mhm. Und wo es nur rein mechanisch abläuft, die Pflanzen, die gedeihen nicht so gut. Da ist was dran. Also die kommunizieren auch mit uns.
Also der Tipp für den Urlaub war es ja so, wenn ich drei Wochen in Urlaub fahre und die Pflanzen sind alleine zu Hause, bei mir ist schon mal so ein Ficus eingegangen, alle Blätter verloren, soll ich die Pflanzen fotografieren, das Foto mit in Urlaub nehmen und dann über Telepathie mit den Pflanzen reden?
Ja, und da habe ich keinen Zweifel.
Ist es nicht andersrum? Auch, ich stelle ein Bild von mir dorthin und sage hier, dann habe ich das Radio an oder so in den Fernseher.
Nee, man muss schon, es ist die... Das Bild hilft bei der Vergegenwärtigung und der Gedankenübertragung. Also es ist so, dass die Pflanzen nicht nur Wasser und Licht und Nährstoffe brauchen, sondern sie reagieren auch auf so Gedankenwellen. Mhm. Und wenn man eine Pflanze liebt, die gedeiht wunderbar, wenn sie nur so nebenbei ist, die dümpelt dann vor sich hin. Das habe ich oft erlebt. Erst habe ich das alles für Aberglauben gehalten, weil ich komme ja auch ursprünglich aus der wissenschaftlichen Ecke. Aber ich habe immer, weil meine Großmutter, die hatte immer Beifuß zu Hause in Crimmitschau. Und Beifuß wuchs im Allgäu fast nicht, es ist ein bisschen zu kalt. Und da wurde die Eisenbahnschiene rausgerissen und das sah ich von der Straße aus, bin vorbeigefahren. Kleines Beifußpflänzchen. Ah, wunderbar. Da kam gerade ein Bagger, wollte das wegbaggern. Ich bin raus, habe die geholt, bei mir oben auf dem Berg in den Garten gesetzt. Und im nächsten Jahr, die wuchs wie dankbar, richtig groß. Und dann im Jahr drauf überall kleine Beifußpflänzchen. Die habe ich dann sorgfältig ausgegraben und anderswo hingepflanzt. Und dann im dritten Jahr sagte meine Frau, es ist ja entsetzlich, überall der Beifuß, man kommt ja gar nicht mehr in den Garten. Ja, und da habe ich dann ein bisschen gebremst, aber der wächst noch sehr schön und ich benutze den Beifuß ja auch, weil der Duft ist so kampferartig, der öffnet. Also überall, wo der Beifuß wächst, wird er zur Einleitung einer Meditation oder zur Öffnung des Geistes verwendet. Aber ich habe gesehen, wie der kleine Beifuß, weil man ihn so gerne hatte, dann wachse ich eben toll. Mhm. Und manchmal gibt es da persönliche Beziehungen. Ich kannte einen Farmer aus Texas, als ich noch in Amerika lebte. Der hatte Gumbo hieß das. Das ist so eine schleimige Pflanze. Wie heißt das noch auf Deutsch? Gumbo. Das ist ein Gemüse aus Afrika. Mhm. Okra.
Ach, Okra, die Okraschote?
Okra. Okraschoten. Mhm. Der konnte die anbauen, die wuchsen wunderbar. Der hat uns Samen gegeben, unseren Freunden und so, die haben gepflanzt. Für uns wuchs er nicht. Mhm. Die Pflanzen brauchen manchmal diese ganz persönliche Beziehung.
Ich merke das bei mir im Garten. Also mir hat mal jemand gesagt, bei dir wächst das im Garten, was du gerade brauchst. Es kommt die Pflanze zu dir, wachsen Ringelblumen ohne Ende, weil ich aber auch diese Salbe mache und Johanniskraut und Lavendel, aber andere Pflanzen kommen eben nicht. Kann ich genau das Gleiche
passend zu mir. Das ist tatsächlich so, dass die Pflanzen reagieren, die sind mit unserer Seele verbunden. Mhm. Also es ist nicht kopfmäßig. Wenn da Leute sagen, die Pflanze redet mit mir und sie hat mir gesagt, heute Nachmittag soll ich da wohin gehen, das ist natürlich dann echt Projektion. Aber auf eine andere Art und Weise sind wir wie ein, ja, wie ein Lebensfeld, auch seelisches Feld.
Ja. Also ich denke, ich kriege die Antworten auch von meinem Garten. Ich wollte vor zwei Jahren meinen Garten abgeben, da war alles irgendwie total vermickert in dem Sommer.
Ja, ja, ja,
dann habe ich mich entschlossen, den doch zu behalten, und in diesem Jahr hat er mich so beschenkt.
Ja,
also
ja,
es war,
ja,
gut, ja, es war vielleicht auch ein sehr gutes Gartenjahr in diesem Jahr, ja, klar, aber es war so üppig, das ist Wahnsinn.
Aber nicht unbedingt bei jedem.
Ja, wer weiß. Ich habe heute früh im Wald ein bisschen mal geguckt, was noch so da ist. Wir haben ja Dezember.
Ja.
Da ist ja eigentlich gar nicht viel los. Das ist so das Gefühl. Los.
Das sind so die letzten.
Ist die Winterruhe im Wald und irgendwie jetzt schläft alles und der Mensch sollte sich vielleicht auch zurückziehen.
Einige, das, also wo es noch ein bisschen wärmer ist und so, da versuchen einige noch ein bisschen was zu machen. Und das hier ist ja der Rheinkohl.
Mhm.
Der hat im Frühling ist viel. So große Blätter, kann man sehr gut essen, deswegen Kohl, wenn eine Pflanze Kohl heißt. Und der macht dann so kleine, schöne gelbe Blütchen und diese Knospen, also das ist nicht typisch, weil es spät ist. Im Frühling, also für mich war es immer wichtig, weil wir in der Nachkriegszeit, also in der sowjetischen Besatzungszone, da hatte niemand was zu essen. Also da war richtige Hungersnot. Ich weiß noch, ich habe Butter nicht gesehen, bis wir dann, da war ich gerade 5 geworden, bis wir in den Westen waren. Mein Großvater hatte Butter gehamstert und die war ranzig. Und dachte ich, ne, Butter ist ranzig. Ich mag immer noch ranzige Butter.
Den Geschmack?
Ja. Ja, und daher, alles, was essbar ist, war für mich interessant. Hm. Der Rheinkohl ist sehr gut interessant. Und in England heißt der Nipplewort, weil wenn die groß sind, reif sind, sehen sie aus wie Brustwarzen. Mhm. Und da hat man entzündete Brustwarzen damit.
Ach, dafür ist es dann auch gleich.
Deswegen hieß das so.
Ich habe ein bisschen Efeu mal mitgebracht. Weil mir aufgefallen ist, dass in manchen Wäldern die Efeu-Pflanze die Bäume so befällt, was total schön und romantisch aussieht, ist aber für den Baum drunter, glaube ich, nicht gut. Ne?
Nee, also die gehen ein. Die gehen nicht ein. Die gehen nur ein, wenn der so üppig wächst, dass er den
erstickt oder
Baum
oder so.
Erstickt. Aber er saugt den Baum nicht aus, er nimmt ihn nur als Stütze.
Okay, ich dachte, das ist eher so ein Parasit dann.
Überhaupt nicht. Ist eine der ersten blühenden Pflanzen. Das war schon im Jura. Ist einer der ersten Blütenpflanzen, primitive Blütenpflanze ist es.
Mhm.
Und sonst mit sehr viel Aberglauben. Die Römer, die haben das getragen als Grenze, damit sie nicht so berauscht werden beim Wein, bei ihren Weinorgien.
Mhm.
Und es war dem Dionysos geweiht und das heißt, also im Mittelmeerraum, da fühlt er sich ja fast wohl als hier, wo Dionysos, der wilde Gott, der Ekstase unterwegs war und getanzt hat, da wächst das zum Beispiel. Und im Mittelalter glaubte man, wenn das am Haus wächst, das ist nicht gut.
Mhm.
Dann bleiben die Töchter unverheiratet. Hm. Ist auch nicht gut.
Okay.
Wenn die zu Hause rumsitzen. Ne?
Dann gibt es ja noch diesen Holunder, den jeder bei sich zu Hause haben sollte am Haus. Ne? Ist irgendwie auch so eine Tradition oder so ein Ritual?
Ja, na, das ist kein Ritual. Der Holunder, der Hofholunder, der ist ein Begleiter der Menschen seit der jüngeren Steinzeit. Also die Großwildjäger, die Mammutjäger, die kannten den schon. Denn er wuchs, er liebt Licht, er kann im dunklen Wald gar nicht gut leben. Und er braucht viel Stickstoffdüngung.
Mhm.
Und wo sich so eine Herde Büffel oder Mammute aufhielt, mehremals, da hat er einen guten Boden gefunden.
Mhm.
Als es dann wärmer wurde und die Wälder nach Norden drangen und die großen Herden aufhörten, da ging es ihm nicht so gut. Da dümpelte er so. Und erst als es die ersten Bauern gab, die dann so vor 6000 Jahren hier das Land freimachten vom Gestrüpp, da fand er wieder eine Nische. Und zwar meistens neben den Bauernhäusern, den Langhäusern der Bandkeramiker. Denn da war viel gedüngt. Also die waren sesshaft und die ganzen Abfälle und Ausscheidungen und die Tiere. Und da konnte er wachsen. Das war der Anfang des Hofholunders. Und die Leute waren ja nicht wissenschaftlich geschult oder gingen in die Schule, sondern sie erlebten die Natur unmittelbar. Und wenn man sich zum Beispiel unter den Holunder setzt, hat man das Gefühl, man wird heruntergezogen. Wenn man dann in die Meditation geht, dann kommt man an in einer anderen Welt, und das ist das Hollenreich. Das ist der Zugang zur Holle. Und das ist für moderne Menschen auch wieder ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber weil wir graben in der Erde und da sind Lagen von Gestein. Aber auf einer meditativen Dimension, da kommt man tatsächlich in ein Lichtreich, das da unten ist, und das ist das Reich der Frau Holle.
Und wie lange muss ich dort sitzen, bis mir die Frau Holle begegnet?
Ja, es ist unangenehm, da zu sitzen, weil es zieht nach unten. Und für die meisten Menschen ist es unangenehm. Viel angenehmer ist es, wenn man unter einer Birke meditiert, die zieht einen hoch ins Licht. Und jeder Baum hat dann eine andere Wirkung, die man seelisch auch erspüren kann. Man kommt da hinunter in das Reich und der Holle, da sind auch so Zwergenwesen und dergleichen unterwegs. Also ich will nicht sagen, dass das wissenschaftlich irgendwie belegbar ist. Wenn man das versucht, ist totaler Wahnsinn. Aber es sind Erlebnisse, die Menschen haben.
Ich habe unter so einer Holunder gesessen. Ich habe noch, also bei mir funktioniert jetzt noch nicht. Ich sitze aber auch manchmal unter einer Linde.
Da sitzt man,
bringt das was?
Ja, das bringt auch wunderbar, die Linde. Aber man sitzt, sagen wir mal, unter dem Holunder und man versucht, die Gedanken nicht weiter zu spinnen. Das lenkt einen sowieso ab. Das hier, das Hirn, der kleine Merkur, hat man im Mittelalter gesagt, der will immer schwatzen. Hast du das gehört? Und guck mal da. Und überhaupt, was hat die ja gestern gesagt? War das nicht irgendwie? Und so, und da haben wir unser inneres Theater. Wenn man das, und das ist gar nicht so einfach. Wenn man das beiseite kriegen kann und anstatt auf Senden mehr auf Empfang zu gehen, und dann kommt man in diesen Bereich. Aber das ist so ein bisschen wie, man kommt wie in die Traumwelt. Und oft hat man tolle Träume. Oh, das werde ich mir am Morgen merken und erzählen. Was war denn da noch? Und so ist das, weil man geht, man verlässt die Dimension des Alltags, der Zeit im Grunde genommen. Und geht dann in eine Dimension, die so wie die Traumwelt ist. Also man verlässt die empirische Ebene. Und das ist eine Begabung, die dann bei den Naturvölkern geschult wird. Wenn man da draußen bleibt, dann ist man wahnsinnig. Dann ist man wirklich psychiatriereif oder so. Und die Kunst der echten Schamanen ist, dass sie auch zurückkommen können und das, was sie erlebt haben, dann auch berichten oder mitteilen können. Schamanen sind welche, die gehen in die metaphysischen Welten. Sie können die Energien und Kräfte und Wesen, die da sind, imaginieren, also in Form fassen. Und dann Kunde davon zurückbringen. Und dann das Nächste ist, dass sie auf der Ebene auch etwas in Gang setzen können. Muss nicht sein, aber wenn sie das können, da können sie, so heißt es ja, Übel, das auf den Stamm oder auf das Dorf zukommt, abwehren oder ablenken, oder sie können mit den Wesen verhandeln. Das haben übrigens, das hat jede Hofherrin, das Hausfrau, die Frau kommt ja von Freier, eines Hofes, das war ein Teil ihrer Aufgabe, mit den geistigen Wesen, mit den Andersweltlichen zu verhandeln und sie gut zu stimmen. Und deswegen, weil der Holunder ein guter Zugang zu diesen Welten ist, der Hofholunder, da haben sie dann darunter ein bisschen Mehl gestreut oder Milch oder Bier hingestellt und haben so diese Dimension freundlich gehalten.
Ja. Gibt es bestimmte Bäume? Also gibt es für jeden Menschentyp einen bestimmten Baum? Also mir hat man mal gesagt, der Baum, der zu mir passt, ist eine Pappel. Weil die redet viel, also die Blätter.
Ach so, ja. Das könnte sein. das könnte man sagen. Einige Menschen haben ganz besonderen Bezug zu irgendwelchen Bäumen. Doch, das könnte man schon sagen. Ja.
Okay, wir können ja hier nochmal schauen, was wir hier noch haben. Das große Blatt hier.
Das große Blatt, das ist natürlich die Pestwurz. Pestwurz, die hat man tatsächlich während der Pest genommen. Sprachwissenschaftler sagen, nein, das ist Pesitos oder so aus dem Griechischen, heißt Schirm, könnte sein. Aber man hat das genommen, als schweißtreibendes Mittel, um die pestilenzischen Gifte aus dem Körper zu schwitzen. In Frankreich heißt es Chapeau de Diable, also Hut des Teufels, oder Chapeau de Sorcière, also Hut des Zauberers. Und das kann man dann hier so aufsetzen. Und ist ja gut.
Mit Loch.
Und es ist fast eine vergessene Heilpflanze. Es wirkt beruhigend auf die glatte Muskulatur. Entspannend kann man auch als Hustenmittel nehmen, dass man eben nicht
viel husten muss. Macht man davon Tee oder ein Pesto?
Ja,
oder
man benutzt die Wurzel vor allem. Ach so. Ja, und macht dann Tee hauptsächlich. Aber heute ist man da ein bisschen vorsichtiger, denn man hat da Pyrrolizidin-Alkaloide, ein langes Wort, entdeckt, und das war der große Hammer gegen die meisten Heilpflanzen, das in der pharmazeutischen, synthetischen Medizin hat man das nicht, da ist man dann besser, als dass man Kräuter nimmt. Aber ich bin immer noch, man würde das nicht hier tagelang nehmen, sondern nur ab und zu. Man hat es auch verwendet für Migräne, wenn die Migräne durch Verspannung des Gallentraktes entsteht. Also das ist eine alte Heilpflanze. Ja, sehr schön. Das ist übrigens das größte Blatt in unserer einheimischen Vegetation.
Ja, okay.
Ja.
Erinnert mich so ein bisschen ans Elefantenohr. Ist aber auch so.
Elefantenohr?
Gibt es eine Pflanze, die hat auch so eine riesen Blätter, blüht auch.
Im Botanischen Garten, oder?
Nee, ich habe eine bei mir im Yoga-Studio. Die wächst aber auch irgendwo im Garten, habe ich die ja, auch schon mal gesehen, bei jemandem Elefantenpflanze oder Elefantenblume. Farn habe ich hier noch. Dann so viel ist ja gerade nicht los. Es ist gerade wie Winterruhe,
Ja, ist Winterruhe. Das sind noch so die letzten Versuche. Das ist, vielleicht sagt die Pflanzenwelt sich, ja, es wird ja vermutlich, es könnte wärmer werden. Wir kommen ja aus der kleinen Eiszeit heraus und die Temperaturen steigen ein bisschen an. Das ist wie, bald werden sie erreichen das Niveau des Mittelalters, wo Feigen und Mandelbäume und Esskastanien natürlicherweise im Rheinland wuchsen und so weiter. Und die Pflanzen, die wissen diese Entwicklungen. Und wenn es wärmer wird, passen die sich an zu einem gewissen Grad und denken, ja, vielleicht nützt es was, wenn wir jetzt hier Blüten machen. Und das ist hier das gewöhnliche Kreuzkraut. Das ist, das kann man nicht essen, das ist eigentlich ein bisschen giftig. Das hat wirklich PA-Alkaloide drin, aber man hat es verwendet bei eiternden Geschwüren und dergleichen. Und und war sehr gut. Und im Englischen heißt es, im Altenglischen, Angelsächsischen, heißt es Groundswell. Und das heißt, Ground ist der Eiter und Swelgen heißt Schlucken, ist der Eiterschlucker.
Okay.
Ja, also da jede Pflanze hat dann ihre Geschichten.
Jetzt sind wir ja mitten im Dezember. Man ja. sagt doch, der Dezember ist der Wolfsmonat. Warum?
Ja, warum? Weil der Wolf ist ja so in der Mythologie ja so also ziemlich heftig. Und außerdem zu dieser Zeit kamen die Wölfe näher und man hörte sie heulen. Und es wurde dunkler und also bei den germanischen Sagen, da da endet die Welt zum Teil mit einem Winter, der nie aufhört. Mhm. Und das ist so wie, wenn man nicht wüsste, dass Frühling kommt, das ist wie Leute, die heute Computerprojektionen machen, die sehen dann einen Trend und tragen den Trend weiter und wenn es so immer kälter und immer kälter wird, das ist wie also gefährlich wie Wölfe, so ungefähr.
Apropos Kälter, also alle sprechen ja davon, dass es immer wärmer, immer wärmer, immer wärmer wird und vom Klimawandel. Was sagst du denn dazu?
Naja, was ich dazu sage, ist, dass es immer Rhythmen gab und in ganz langfristige Rhythmen, Eiszeiten. Und das ist nicht glatt, sondern mal wird es ein bisschen wärmer und dann wieder kälter und so. Und die Eiszeiten, die letzten 200 Millionen Jahre gab es immer wieder Eiszeiten. Die letzten 100 Millionen Jahre vier große Eiszeiten. Dazwischen warmen Zeiten, wo es zum Beispiel tropische Tiere, Krokodile und dergleichen im Rheinland waren. Mhm. Und dann wird es wieder, das sind große kosmische Rhythmen. Und da ist man ja heute sehr, geht man sehr nach, das ist die Klimageschichte. Und das hängt zusammen, es wird bei irgendwelchen Leuten geleugnet, aber das hängt zusammen auch mit den Sonnenzyklen. Die Sonne ist wirklich der Antreiber des Klimas und die Sonne hat bestimmte Zyklen und Rhythmen. Da 11-jährige Rhythmen und dann die sogenannten Milankovitch-Zyklen alle 100.000 Jahre. Mhm. Und dann die Erde, die bewegt sich, die hat so eine Kreiselbewegung, manchmal ist sie weiter weg und so. Mhm. Ich meine, auch Winter und Sommer hängen ja von der Sonne an. Das Ganze ist wie ein riesen organisches System, kann man sagen. Und ich mache mir persönlich keine großen Gedanken, also ich persönlich, ich lasse die Leute, wenn sie das glauben wollen und denken, sie tun was Gutes, indem sie ein Klima retten, aber ich schließe mich den Wissenschaftlern an, die sagen, im Grunde genommen passiert nichts Unnatürliches. Mhm. Ja.
Genauso mit dem CO2, ohne würden die Pflanzen nicht mehr existieren. Nee,
ohne CO2 wäre alles, wir sind ein Kohlenstoffplanet. So im Erdmittelalter gab es 18 Mal so viel CO2 in der Luft wie jetzt. Und die Pflanzen selber damals, die atmen ja CO2. CO2 ist ein bisschen schwerer als normale Luft, wird aber ständig aufgewirbelt durch jede Bewegung. Deshalb bei 1,5% ist es schwerer. Und CO2 steigt auch durch die Respiration der Bodenorganismen, das heißt der unzähligen Bodenbakterien und auch die Wurzeln, die atmen, steigt CO2 auf. Und die Pflanzen haben unter den Blättern, die Kräuter, haben sie Spaltöffnungen, so in den Stomaten, und dann nehmen sie das auf. Und dann das CO2 wird dann verbunden mit Wasser und daraus entsteht dann die urorganischen Elemente, zuerst Zucker, Glucose, und das wird dann abgewandelt in Stärke und Fette und dergleichen. Es gäbe keine organische Chemie ohne eben den Kohlenstoff. Mhm. Und das Wasser und Kohlenstoff verbinden und dann wird Sauerstoff abgegeben als Abfall. Nun, das war mal eine Krise. dass so viel CO2 gebunden wurde, also in der frühen Zeit der Vegetation, dass da ein bisschen Mangel war. Und dann entwickelten sich die Wesen, die abbauenden Wesen, die Heterotrophen, die Tiere, die Pilze besonders, weil sie nehmen dann den Sauerstoff auf und sie verdauen und geben dann wieder, setzen CO2 frei, was die Pflanzen dann wieder nehmen. Das ist ein System wie Yin-Yang. Mhm. Und ohne Sauerstoff würden die Tiere nicht überleben. Und ohne CO2 würden weder Tiere noch Pflanzen überleben. Mhm. Es gäbe keine Fische im Wasser. Die Planktone brauchen CO2. Und das ist einfach eine Tatsache. Die meisten Menschen verwechseln CO2 mit Luftverschmutzung, Industrieabgasen, Schwefel, verschiedene Schwefelverbindungen und dergleichen. Und da werden einige, regen sich darüber auf, aber das ist vielleicht nötig, damit wir eine ganz neue, damit das Wirtschaftssystem, das stagniert im Augenblick, jeder hat ein Auto, alles funktioniert, da muss man einen Krieg machen, aber mit den neuen Waffen, ein Krieg, das wäre ja totaler Irrsinn. Und da muss man dann irgendwas anderes machen, um das, was erzeugt wurde, loszuwerden, damit man völlig neu ankurbeln kann, alles auf Elektrizität umstellen.
Vielleicht sollte man die Leute einfach mal wieder in den Wald schicken, oder? Die haben vielleicht einfach den Bezug
dazu. Man sollte, aber die meisten können das nicht. Da gehen sie in den Wald, was soll denn der Scheiß hier?
Und, ja, und so viel und Wurzeln dann, und falsche Schuhe
ja,
und dann, an.
Ja, da kriegen wir ja Fuchsbandwurm und Borreliose, Hantavirus und außerdem mal sehen, was für Botschaften ich hier habe. Und da ist man nicht im Wald.
Wir haben aber vielleicht heute ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, dass man mal wieder in den Wald gehen sollte.
Absolut.
Dass man den erhalten sollte.
Ja.
Und ich wünsche vor allen Dingen Gesundheit.
Ja, das ist ein guter
Wunsch.
Dass
wir noch viele Bücher erwarten, viele Seminare. Und,
ja, vielen Dank.
Wolf-Dieter Stohr vielleicht noch öfter zu uns kommen kann. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.